Hallo zum Podcast Versicherung 360. Das ist der Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über das Thema Vertrieb im Wandel. Alle wissen, was zu tun ist, aber warum ändert sich nichts? Und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die sich mit dem Thema auskennen. Der erste ist Nico Locker, Bereichsleiter Vertriebsentwicklung und Vertriebsinnovation bei der Baloise. Und die zweite in der Runde, meine Kollegin Diana Ehrenberg, Projektmanagerin im Team Vertrieb und Service bei den Versicherungsforen Leipzig. Und damit erstmal, hallo Nico, hallo Diana, schön, dass ihr hier seid.
Hallo.
Hallo zusammen.
In unserem kuscheligen Podcast-Bus zum We Explore Business Festival. Das möchte ich hier nochmal erwähnen, weil es wirklich eine schöne Kulisse ist, in der wir hier sitzen. Ihr zwei, und das vielleicht mal zum Anfang, kennt euch ja schon ein bisschen. Wo habt ihr euch denn fachlich, businesstechnisch natürlich kennengelernt und welche Themen haben da euch vielleicht verbunden? Gleich auf den ersten Blick.
Ja, tatsächlich haben wir uns kennengelernt auf einer Buchbesprechung. Das muss so gut 2 Jahre her gewesen sein. Du kennst wahrscheinlich noch den Titel, denn du standest auf der Bühne und hast deine Gedanken zu dem Thema preisgegeben. Nico, verrat uns nochmal, was war der Titel?
Genau, Buchbesprechung, das klingt jetzt sehr literarisch. War es auch, das war der Dobheide, war der Autor, der war auch live zugeschaltet. Und das war Gott ist ein Kreativer, kein Controller, heißt das Buch, genau.
Genau, und wir haben uns da über Führungsqualitäten ausgetauscht.
Ja, war sehr spannend mit sehr vielen interessanten Teilnehmern aus unserer Branche und da haben wir uns kennengelernt und gemerkt, dass wir ja ähnlich ticken.
Ähnlich ticken, dass uns ähnliche Themen treiben, nämlich die Vertriebsthemen. Und das Ganze haben wir dann mal noch ein bisschen tiefer gelegt auf der letztjährigen WeExplore. Also genau vor einem Jahr sind wir beide ins Gespräch gekommen. Dich hat bis dahin das Thema Maklervertrieb sehr stark beruflich begleitet. Deswegen warst du auch eher in anderen Formaten unterwegs als die, die ich immer betreue. Mein Herz schlägt für den Exklusivvertrieb und für dich war klar, dass du auch in Zukunft das Thema Exklusivvertrieb ein bisschen näher unter die Lupe nehmen willst. Und so sind wir beide ins Gespräch gekommen, haben gemerkt, es gibt viele Themen, die wir ähnlich sehen, wo wir Entwicklungsbedarf sehen und dann ist darüber tatsächlich ein regelmäßiger Austausch entstanden. Das heißt, wir treffen uns nicht nur auf Veranstaltungen, sondern tauschen uns auch mal persönlich, mal telefonisch, was sich da auch gerade anbietet, über diese Themen, die uns im Vertrieb bewegen, gemeinsam aus.
Sehr wertvoller Austausch, kann ich definitiv bestätigen, ja.
Und das Thema Vertrieb und wie es in Zukunft weitergeht, ist ja ein großes Thema in der ganzen Branche. Und genau diese Frage wollen wir heute diskutieren, dass viele Dinge bekannt sind eigentlich, die sich ändern müssten, wo der Wandel stattfinden müsste, aber wo sich der Vertrieb offenbar irgendwie schwer tut, diesen Wandel tatsächlich umzusetzen. Und Diana, in der Vorbesprechung mit dir, da haben wir schon so 3 Hauptfaktoren identifiziert, die da so vielleicht der Hemmschuh sind. Willst du uns vielleicht kurz aufzählen, welche das sind?
Ja, also der größte Hemmschuh oder einer der großen Hemmschuhe ist tatsächlich das Thema Ressource. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben IT-Knappheiten. Das heißt, dieses Thema Ressourcen bewegt natürlich alle Projekte in den Versicherungsunternehmen und ist das Bottleneck. Dann haben wir natürlich, wenn wir über das Thema Wandel und Veränderung reden, reden wir auch immer darüber, dass sich Menschen verändern müssen, dass man seine Komfortzone möglicherweise verlassen muss, um sich für neue Sachen zu öffnen. Das heißt, so dieses Thema kultureller Wandel beschäftigt auch das Thema Wandel im Vertrieb. Und das Letzte, was uns beim Thema Vertrieb im Wandel auch immer wieder bewegt, ist natürlich das Thema Geduld. Denn wir sind es im Vertrieb so gewöhnt, dass wir Vertriebserfolge sehr gerne an KPIs messen. Das heißt, wir wollen sofort steigende Umsatzzahlen sehen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann sind wir auch mal sehr schnell dazu geneigt zu sagen, nee, diese Veränderung hat jetzt gerade nicht gegriffen, das legen wir mal wieder beiseite. Dabei hätten wir einfach nur ein bisschen geduldiger in dem Bereich sein müssen.
Also ich fasse es nochmal zusammen. Die 3 Faktoren, die ihr jetzt identifiziert habt, im ersten Schritt war Geduld, Ressourcen und das Thema Kultur, also die Kulturfrage. Nico, welches Thema würdest du denn sagen, ist der größte Hemmschuh für den Wandel?
Also da würde ich definitiv die Kultur anführen. Um das zu erläutern, vielleicht mal die Ausgangssituation nochmal ganz kurz vor Augen geführt. Also wir wissen das alle, aber ich glaube, es macht Sinn, das nochmal zusammenzufassen. Wir haben sinkende Vermittlerzahlen. Seit 2011, glaube ich, geht's rapide nach unten. Wir haben eine Demografie. Man könnte mal sagen, okay, das eine hat mit dem anderen zu tun, glaube ich aber nicht. Denn wenn man sich die reinen Maklerzahlen anschaut, könnte man denken, es gibt keine Demografie bei Maklern oder die sind alle ganz, ganz jung, weil seit 2011 bis heute hat sich die Zahl nahezu gar nicht verändert. Also wir haben ungefähr 46.000 Makler Und in der gleichen Zeit ist aber die Vermittlerschaft in der Ausschließlichkeit, ich glaube, jeder dritte Vermittler ist faktisch verschwunden seit 2011. Warum ist das so? Also zum einen glaube ich, oder das weiß man ja auch, dass viele aus der Ausschließlichkeit in den Maklerstatus gewechselt sind. Das ist eigentlich der Ausgleich für die Demografie, die im Maklermarkt stattfindet. Das andere, und deswegen komme ich zu dem kulturellen Thema, wenn man sich mal so Nachwuchs anschaut, also für was schlägt das Herz von jungen Menschen, jetzt ohne um die Generationen gleich wieder in Buchstaben einzusortieren, aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Menschen eine Sinnstiftung in ihrem Beruf enorm wichtig ist, also nicht nur das Monetäre, sondern auch die Sinnstiftung, etwas aufzubauen. Wir reden sehr viel über Startups und solche Themen oder die Startup-Mentalitäten. So, und wenn man jetzt einfach mal schaut, ich habe über Kultur gesprochen. Wir haben natürlich ein Thema, was alle Branchen haben, nämlich wir haben Führungskräfte. Die sind irgendwann mal Führungskräfte geworden. Vielleicht auch, ich sage jetzt mal einfach mal die Zeit Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, gab es spezielle KPIs, von denen Diana schon gesprochen hat. Da waren die Menschen in ihrer Rolle super erfolgreich, sind an Führungskräfte geworden und führen natürlich nach diesen Maßstäben. Ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern und will sagen, dass es das überall so ist. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, also ich bin bei Baloise tätig. Ich mache jetzt hier keinen Erfahrungsbericht von Baloise Deutschland, sondern das ist ein Erfahrungsbericht, den ich mit sehr, sehr vielen Kollegen aus unserer Branche, die das gleiche Herz, sage ich jetzt mal, oder die gleichen Themen mitschwingen wie bei Diana und bei mir, die berichten alle das Gleiche. Also du hast dann immer, bei Veränderungen hast du immer den gleichen Effekt. Wenn man fragt, soll sich was verändern, dann heben alle die Hände. Wenn man fragt, wer will sich verändern, dann sieht es ein bisschen anders aus. Und so ist es ähnlich. Also wenn man sich anschaut, wie die junge Generation und die nächste Generation da tickt, was denen wichtig ist, dann kollidiert das unter Umständen sehr schnell mit den Werten, die wir vielleicht in den 90er Jahren im Vertrieb hochgehalten haben. Und da sehen wir einfach ein Thema im Wandel, warum gewisse Dinge nicht funktionieren können, weil dann einfach Welten aufeinandertreffen, weil, wenn ich es mal neutral betrachte, haben wir eigentlich den perfekten Beruf für junge Leute. Also wenn man wirklich mal sagt, so freie Arbeitszeitgestaltung, eine Sinnhaftigkeit, wie viele Leute wollen, ich sage jetzt mal, auf YouTube irgendwie YouTuber werden oder wollen sich selber in den Fokus stellen, aus sich selbst eine Marke machen. Hey, das ist in unserer Branche alles möglich. Und trotzdem haben wir keinen Nachwuchs oder keinen großen nennbaren Nachwuchs. Und wenn man da tiefer reinschaut, also da sind eigentlich die ganzen Baustellen. Wir haben da bei uns sehr gute Lösungen vorbereitet, aber da will ich jetzt hier keine Werbung machen, dafür ist dieses Format nicht da. Aber ich glaube, da muss jeder Versicherer jetzt einfach überlegen, das ist für mich kein Vertriebsschienenthema, also isoliert für die Ausschließlichkeit, aber gerade da kann man natürlich als Versicherer schneller und besser steuern, da Lösungen zu finden, wie man junge Menschen oder muss jetzt nicht altersmäßig jung sein, sondern es kann auch Menschen, die noch nicht so lange in unserer Branche sind, denen die Basis zu geben, um sich selber zu multiplizieren, um selber ein Geschäftsmodell aufzubauen. Weil wir brauchen das einfach. Wir haben die gesamtgesellschaftliche Verantwortung in diesem Kontext. Und ich glaube, dass da eigentlich es wichtig wird, dass jeder Versicherer für sich den Weg findet, um sich aber auch zu differenzieren. Also, dass wir nicht alle das Gleiche machen, sondern dass wir erstmal miteinander reden. Und nicht miteinander reden, um zu sagen, du machst das, du findest das super, also mache ich das auch, sondern du machst das, okay, dann mache ich etwas anders und positioniere mich dann dementsprechend auch anders, um anderen Menschen eine Heimat zu geben, dass wir diesen gesamtgesellschaftlichen Auftrag auch erfüllen können.
Diana, das Kulturthema, würdest du auch sagen, das ist das Allerwichtigste im Sinne bei der Frage oder auf der Suche nach der Frage, warum der Wandel im Vertrieb so schwer fällt? Ist es wirklich dieses Demografie, Führungskräfte, Attraktivität des Berufes Thema oder siehst du andere Themen, die gleichwertig wichtig sind?
Also vom Prinzip her kann ich da Nico nur recht geben. Wir haben natürlich ein sehr, sehr großes kulturelles oder sehr große kulturelle Herausforderungen. Auf der einen Seite haben wir Führungskräfte, die wir natürlich in den letzten Jahren genauso entwickelt haben, wie wir sie jetzt haben. Und wir haben die KPIs, die wir mal vor Jahren entwickelt haben, an denen wir immer noch festhalten. Ja, also wir sind im Vertrieb immer noch ganz stark umsatzgetrieben, provisionsgetrieben unterwegs und sind jetzt natürlich im Wandel oder der Wandel fällt uns so schwer, weil wir natürlich plötzlich ganz andere Sachen verzielen müssen als das, was vor 10, 15 Jahren noch wichtig war. Also weg von diesen reinen abschlussgetriebenen Versicherungsvermittlern, die wir haben wollen, mehr zum Thema auch Qualität. Wie kann ich die Kunden langfristig an mich binden? Wie kann ich überhaupt diese Qualitäten auch messen, die so ein Agenturist oder so ein Makler da mit sich bringen muss? Und ich glaube, da fällt es uns echt schwer, diesen Wandel zu vollziehen.
Und wer ist denn oder könnte denn eurer Meinung nach das anstoßen? Weil offenbar sind ja die Probleme klar. Das ist ja auch hier unser Thema des Podcasts, zu sagen, also eigentlich wissen alle, was gemacht werden muss. Muss das dann irgendwie was Strategisches sein, dass es dann irgendwie nach unten runter tröpfelt innerhalb der Organisation? Oder sagt ihr, da muss jede Agentur selber gucken und sich auch positionieren und der Wandel kann auch von unten stattfinden? Weil irgendjemand muss es ja mal initiieren, oder?
Ich würde das gerne aufgreifen, was ich vorhin gesagt habe. Also ich glaube nicht, dass es eine Lösung gibt, die alle Versicherer auch tun sollten. Das glaube ich nicht, sondern sollte jeder seine eigene DNA verfolgen und schauen, was zu einem passt, was zum eigenen Geschäftsmodell passt, zu den eigenen Sparten, die angeboten werden natürlich auch, also und welche Zielgruppe man bedienen möchte. Aber ich glaube, die größte Herausforderung wird eigentlich sein, ich komme nochmal zurück auf das Thema, wir haben immer weniger Vermittler. Das hat ja zwei Effekte. Also das eine ist das Offensichtliche, nämlich, dass es pro Kunde weniger Vermittler gibt. Das andere ist aber auch, dass die Vermittler, die da sind, einfach durch den Bestand auch schon so viel zu tun haben, dass sie natürlich im positiven Sinne einfach ausgelastet sind. Man könnte es aber auch manchmal vielleicht so formulieren, dass sie einfach gesättigt sind. Das meine ich jetzt auch nicht despektierlich, sondern das ist einfach ein Fakt. Also man muss gar nicht dieses Neugeschäftsthema vorantreiben, was viele Versicherer, das, da gebe ich Diana natürlich auch recht, was sie vorhin analysiert hat mit den althergekommenen KPIs, gar nicht so nachgehen müssen. Und jetzt stellen wir uns doch mal ganz einfach Folgendes vor. Jetzt hat man so einen jungen Menschen oder einen Menschen, der neu in unserer Branche anfängt. Und er kommt jetzt in diesen klassischen, ich nenne es jetzt mal Orga-Meetings, mag bei jedem Unternehmen anders heißen. Jetzt kommt ihr da rein und da sitzen dann, keine Ahnung, 20, 30 Leute und mindestens die Hälfte davon ist in diesem, ich sage jetzt mal, gesättigten Status. Ja, also die müssen sich nicht verändern, weil ihr Geschäftsmodell läuft, die haben genug Bestandskunden, brauchen kein Neugeschäft. Wie soll jetzt so ein junger Mensch sich weiterentwickeln in diesem Umfeld? Und ich habe das jetzt in den letzten Jahren beobachtet. Ich bin parallel im Bereich Jungmakler unterwegs und die meisten Jungmakler, die in den Status Makler gekommen sind, sind meistens aus Strukturvertrieben oder kommen eben aus einer Ausschließlichkeit. Und die kommen meistens deswegen nicht, weil sie unbedingt sagen, ich muss unabhängig sein und ich will das volle unternehmerische Risiko tragen, sondern die kommen, weil sie sagen, ich war in einem Umfeld, wo ich nicht weitergekommen bin. Und da muss die Antwort für Versicherer liegen. Also wie schaffen wir es, diese Menschen, die neu in die Branche kommen, denen eine Heimat zu geben, auf ihre Situation gemünzt? Ja, und nicht, wir stecken die jetzt mal in die alte, hergebrachte, ich sag mal, Organisation, wo in Summe für jeden Einzelnen es passt und läuft, aber für die Jungen oder für die Neuen wird das eben nicht passen. Ja, und da braucht man andere Modelle.
Und ich glaube, was man auch für die neuen, in Anführungsstrichen vielleicht wilden Vermittler braucht, also diejenigen, die echt noch was bewegen wollen, die sich verändern wollen, die sich auch selbst verwirklichen wollen mit dem Job, für die brauchen wir auch ganz andere Formen von Coaching, weil ich glaube nicht, dass die fertig zu uns kommen und dass es denen ausreichen würde, wenn wir denen die Freiheit geben, sich so zu entwickeln, wie sie wollen, sondern ich glaube, auch am Anfang müssen die an die Hand genommen werden, aber eben nicht über die althergebrachten Methoden, über die althergebrachte Vertriebssteuerung, so wie wir das kennen, sondern wir brauchen wirklich Menschencoaches, die wirklich schauen, was bringt der für Kompetenzen mit, in welchen Bereichen kann ich den gut entwickeln, was sind so die Vertriebsschwerpunkte, auf die er sich konzentrieren will. Ja, wenn wir so an vor 10, 15 Jahren denken, als ich im Vertrieb angefangen habe, 20 Jahre ist mittlerweile her, aber was hat man da versucht? Da sollte man ja der Allrounder sein, der alles beraten kann. Ne? A wie Auslandsreise, Krankenversicherung bis Z wie Zahnversicherung, man musste alles können und wir haben gar nicht zugelassen, dass sich da irgendwie Spezialisten entwickeln. Beziehungsweise wenn jemand sich im Spezialistentum irgendwie wenn er sich dort spezialisieren wollte, dann haben wir den als Versicherer vielleicht sogar noch behindert, weil wir gesagt haben, nee, das passt nicht in unsere Strukturen. Wir wollen das nicht, dass du dich auf eine Zielgruppe konzentrierst, die wir für uns als Versicherer gar nicht identifiziert haben.
Und genau an dem Punkt sind wir bei Mindset. Das, was wir eingangs gesagt haben mit Kultur. Wenn wir jetzt wissen, die Menschen müssen sich spezialisieren, sie müssen sich spezielle Nischen raussuchen, sie müssen sich positionieren. Wir haben diese ganzen Themen Social Media und all diese Skills, die vor 20 Jahren, wenn ich es mal als Beispiel nehme, einfach keine Rolle gespielt haben. Ja, vor 20 Jahren haben wir gesagt, okay, wenn du gut reden kannst, wenn du ein Produkt gut erklären kannst, alles super. Heutzutage braucht man viel mehr Skills und parallel funktioniert das nur, indem ich mich spezialisiere und Kooperationen eingehe. Und jetzt bleibe ich dabei, das ist ein kulturelles Thema. Wer lernt das den Menschen? Also wer kann das wirklich vorleben? Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, weil da sehr viele Chancen drin liegen.
Ja, und vielleicht auch nochmal auf die Antwort, warum orientieren sich dann viele auf dem Maklermarkt? Warum gehen die dorthin? Weil sich da eben mittlerweile Communities gebildet haben, die sich genau dort mit diesen Themen beschäftigen, wo man vielleicht in der Ausschließlichkeit an seine Grenzen stößt, das Thema Social Media etc. Und über diese Communities bilden sich die Vertriebler untereinander weiter. Und das fehlt uns im Bereich der Ausschließlichkeit. Und wenn wir das irgendwie dort herstellen könnten, glaube ich, könnten sich auch diese Spezialisten im Ausschließlichkeitsvertrieb entwickeln. Aber momentan haben wir tatsächlich die Abwanderung, dass diejenigen, die gut sind, sich auch selber weiterentwickeln wollen, dass es die eben immer noch zur Maklerschaft zieht. Und das ist wirklich schade, weil das hat gar nichts mit dem Vertriebsmodell an sich zu tun, sondern einfach mit diesem Community-Gedanken, wo werde ich gehört für meine Themen.
Und Community ist Voraussetzung, dass man miteinander redet. Genau, also da würde ich nochmal kurz ansetzen wollen, weil im Maklermarkt funktioniert es immer besser. Nehme ich genauso wahr, bin ich auch in der einen oder anderen Community dabei, macht riesen Spaß, riesen Mehrwert für alle Teilnehmer. Und ich muss gestehen, das vermisse ich noch ein bisschen in der Ausschließlichkeit. Das ist dann doch noch ein bisschen, dass jeder auf sich schaut. Und ich habe zwar vorhin gesagt, dass jedes Unternehmen seinen eigenen Weg finden muss, aber bei dem Gedanken ist ein Miteinander mit Sicherheit wäre sehr ratsam.
Seht ihr dieses Community-Thema, diese Bereitschaft, sich auszutauschen, voneinander zu lernen, vielleicht auch mal, also Wissen zu teilen im besten Sinne, also Erfahrungen zu teilen, Wissen zu teilen, ist das eher ein Thema jüngerer Generation oder würdet ihr sagen, das ist eigentlich generationsübergreifend, ist das vorhanden, wenn es denn gefördert wird?
Ich würde sagen, das ist ein Mindset-Thema und das ist sicherlich, wird man bei gewissen Generationen schneller antreffen, weil man einfach nicht so geprägt ist von vielleicht vergangenen Zeiten. Aber ich würde es nicht grundsätzlich am Alter festmachen. Ich glaube, das meint, also ich kenne viele, ich sage jetzt mal alteingesessene Vermittler, die das super auch in die nächste Generation tragen, die das fördern, die das machen. Kenne ich auch bei vielen verschiedenen Gesellschaften welche. Also von der Seite, ich würde es nicht nur am Alter ausmachen, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher bei den jüngeren Generationen, ja.
Genau, also da kann ich dir komplett recht geben. Am Alter kann man es nicht festmachen. Vertriebler sind per se sehr austauschwillig, das ist nun mal so. Die Kommunikationswege sind wahrscheinlich ein bisschen anders. Während diejenigen, die schon lange im Vertrieb sind, tatsächlich regional sehr stark, sehr laut sind, sich da untereinander vernetzen, ist das eben für die jüngeren Generationen überhaupt kein Problem, da regionale Grenzen zu überschreiten, weil es eben neue Kommunikationsmedien gibt. Und die werden natürlich aktiv genutzt. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass der 50-Jährige nicht in der Lage ist, genau diese neuen Kommunikationskanäle auch zu nutzen. Also das verwässert so langsam und geht natürlich auch in andere Generationen über. Aber ich würde mal sagen, die jüngeren Generationen sind offener dafür, regionalübergreifender sich zu vernetzen. Und ich glaube auch unternehmensübergreifender sich zu vernetzen. Denn das ist, glaube ich, auch jetzt ja neu, dass man eben sagt, nicht nur das, was in der Macaronia passiert, ist interessant, sondern auch mal über den Tellerrand zu schauen, was macht die Pfefferminzia denn und was kann ich da lernen? Das hat nicht immer was damit zu tun, dass man sich dann sofort zum neuen Versicherer hin orientiert, aber dieses Thema voneinander lernen, sich zu verbessern, das passiert schon unternehmensübergreifend.
Ich glaube, die Frage nach jung ist ja schon schwierig. Also was ist jung? Ja, also wenn ich so sagen darf, ich war gestern hier bei Versicherungsforen eingeladen bei Young Insurance Talents. So, da hätte ich mich jetzt mit 43 ehrlich gesagt nicht gesehen, aber ich weiß, was damit gemeint ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Also auch jeder, der das jetzt hier hört, soll sich da vielleicht auch nicht diskriminiert fühlen, wenn man sagt irgendwie jung, alt. Das ist keine reine biologische Frage, also wie alt man wirklich ist, sondern was eigentlich im eigenen Kopf, im eigenen Mindset passiert. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
Und eure Erfahrung nach, ich weiß, das ist ein bisschen eine schwierige Frage, aber es gibt ja Leute, die das gerne mitmachen, die man nicht überzeugen muss, sich zu vernetzen und sich miteinander auszutauschen. Wie nimmt man denn die mit, wo man denkt, ach krass, die haben eigentlich so viel Wissen mitzugeben und die würden total davon profitieren, aber die wollen irgendwie nicht. Und da würde ich auch keine Altersgrenze ziehen, weil die Erfahrung macht man ja auch immer mal, dass es jüngere Leute gibt, die genauso oder Schranken im Kopf haben, die eigentlich nicht sein müssen. Wie kriegt man solche Leute überzeugt, sich auszutauschen?
Also grundsätzlich würde ich niemanden überzeugen, der sich in einer Situation nicht wohlfühlt. Also ich würde die nicht auf Teufel komm raus in irgendwelche Austauschformate stecken. Ich würde sie vielleicht so langsam in die Richtung schubsen, dass sie das mal für sich antesten, dass sie einfach vielleicht auch am Anfang mal zuhören. Das kennt man ja vielleicht von sich selber, wenn man in eine neue Situation kommt, ist man erstmal der Beobachter. Je sicherer man sich in den Situationen fühlt, umso eher ist man dann auch mal bereit, was zu geben. Und ich glaube, wir haben heute sehr viel auch beim Thema Versicherung über das Thema Mehrwerte gesprochen. Und der Mehrwert im Austausch ist ja ganz klar, ich gebe was, aber ich kriege auch ganz viel zurück. Und wenn dieser Mehrwert erkannt wird, und das muss man vielleicht erstmal erleben, dann ist, glaube ich, das der beste Weg, diejenigen zu überzeugen, die es per se am Anfang nicht für sich erkennen. Aber ich würde niemanden zu zwingen. Also es gibt wirklich auch Menschen, die sich damit total unwohl fühlen. Dann gibt es für die andere Wege und Möglichkeiten, sich da weiterzuentwickeln. Dann ist vielleicht dieses Thema Community, Austausch nicht das Richtige. Aber grundsätzlich, glaube ich, durch dieses Erleben, durch das Erkennen der Mehrwerte kann da schon echt viel erreicht werden.
Ich glaube, dass der Mensch per se ein dankbares Wesen ist. Das heißt, absolut, wie Diana gerade sagt, also es gibt Menschen, die haben am Anfang vielleicht noch die Hemmungen oder glauben, oh, da nimmt mir jemand was weg oder mein Geheimnis im Vertrieb funktioniert nur, solange nur ich es weiß. Ich bin aber davon überzeugt, genau wenn man sowas vorlebt und wenn man einfach mal dabei ist, zuhört, man ist dann irgendwann dankbar und dann gibt man zurück. Das geht automatisch. Außer man hat nichts zu geben. Dann ist natürlich der Mehrwert für alle Beteiligten gering. Aber an sich bin ich davon überzeugt, dass wenn man einmal was bekommen hat, dann ist man auch bereit, wieder was zu geben.
Jetzt haben wir viel darüber geredet, was der die Einzelne tun kann, um sich weiterzuentwickeln und vielleicht auch den Wandel erfolgreich zu betreiben. Vielleicht doch nochmal drauf eingehen würde ich gerne an der Stelle, was denn die Organisationen, die einzelnen Versicherungen machen können im Sinne von Führungskräfte nochmal vermehrt schulen auf andere Werte, auf Generationen, Unterschiede in den Generationen zum Beispiel. Also seht ihr da auch Potenzial zu sagen, ja, das ist immer das große Ganze und das hat nicht immer direkt was mit dem Vertrieb zu tun, aber wo sich noch deutlich was ändern könnte oder müsste innerhalb der Branche?
Wir haben mal auf der letzten Konferenz Agenturberatung einen sehr spannenden Workshop gehabt. Da ging es um das Thema Future Skills und das ist, glaube ich, eine gute Beschreibung, wie man sich dem Thema nähern kann, indem man einfach mal aufschreibt, wie wird denn so das Versicherungsbüro, sei es jetzt das Maklerbüro oder sei es das Agenturbüro in Zukunft aussehen, was werden da für Menschen arbeiten, wie wird deren Arbeit aussehen und welche Rollenbeschreibung herrscht dann dort vor? Und über dieses Bild, wie ist die Agentur der Zukunft, das Maklerbüro der Zukunft, kann man natürlich dann auch ableiten, was brauchst du denn da für Führungskräfte? Was brauchst du für Menschen, die sich um diese Menschen dann dort kümmern, die diese Menschen in ihrem selbstständigen Unternehmertum begleiten? Wir dürfen ja nicht vergessen, der Vertrieb ist selbstständig. Und ich glaube, da haben wir auch zu lange uns drauf ausgeruht, den zumindest mal im Exklusivvertrieb so ein bisschen die Strukturen vorzugeben. Und jetzt wundern wir uns, warum sie sich von sich aus nicht entwickeln. Ne? Und wenn wir uns mit diesen Future Skills auseinandersetzen, dann wird, glaube ich, ganz klar, welche Rollen wir da in Zukunft brauchen. Und das Tolle ist, es ist ja nicht von jetzt auf gleich, wir werden ja nicht morgen aufwachen und andere Agenturen, andere Vertriebe vorfinden. Aber wenn wir uns mit diesem Zukunftsbild auseinandersetzen, dann wissen wir heute schon, wie müssen wir denn unsere Mitarbeiter entwickeln? Und entwickeln braucht Zeit. Ich hatte ja vorhin auch das Thema Geduld angesprochen, die uns fehlt. Wir müssen einfach mal vor die Welle kommen. Wir lassen uns immer noch so ein bisschen von der Welle treiben. Das ist dann auch immer sehr unbequem, weil ich muss dann ganz schnell reagieren. Besser ist es natürlich, vor die Welle zu kommen und zu schauen, wie sieht denn der Strand aus, an dem ich zukünftig spielen will? Und darauf dann eben mein Personal, meine Führungskräfte auch auszurichten.
Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Wir haben angefangen mit den drei Elementen. Das eine ist kulturell, das andere, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist die Geduld. Und dann hatten wir als drittes noch Ressourcen. Und das darf man natürlich nicht vergessen. Auch bei uns werden in unserer Branche werden die Ressourcen enger. Das heißt, wie Diana schon richtig geschildert hat, wir werden uns über Rollen Gedanken machen müssen. Also welche Rolle bedarf es und das, was jeder Vermittler eigentlich per se jeden Tag tut und tun sollte, nämlich die Frage, warum gibt's mich eigentlich? Genau diese gleiche Fragestellung brauchen wir auch hier in allen Funktionen, die wir haben. Also warum gibt's mich? Welchen Mehrwert hat es, dass es meine Person, meine Rolle, meine Funktionen gibt? Und darüber gibt's die Lösungen. Und wenn man dann, kann das nur absolut bestätigen, was alles Diana gerade gesagt hat. Also wenn man sich die Future Skills anschaut und dann überlegt, welche Unterstützung kann man in dem Kontext geben, dann liegen die Antworten relativ nah. Das Ganze noch gepaart mit der passenden Unternehmens-DNA, was ich vorhin gesagt habe. Also nicht jeder macht das Gleiche. Dann kommt da was Gutes raus.
Genau, und dann sich vielleicht noch die Frage stellen, was treibt denjenigen an, was sind seine Motivatoren? Und das sind dann natürlich auch meine Steuerungsinstrumente. Und das ist dann vielleicht nicht der konkrete Abschluss, also der Umsatz, sondern es können dann ganz andere Motivatoren sein. Und dann muss ich irgendwie schauen, kriege ich das übereinander gelegt? Was sind meine Unternehmensziele und was sind die Ziele, die meinen Vertriebspartner dort antreiben, um dann eben auch den Vertrieb zu steuern und zu unterstützen in dem, was er tut?
Und das wäre nämlich genau noch der Punkt, was du vorhin gesagt hast, mit Spezialisierung. Das heißt, es muss ja nicht jeder Vertriebspartner das Gleiche tun. Also wenn ich die Wertschöpfungskette mal anschaue in der Beratung, wer sagt denn, dass das ein Vermittler von Anfang bis zum Schluss jede Sparte, jeden Vertriebsprozess selber macht, sondern wir reden die ganze Zeit davon, von großen Agenturen und großen Einheiten. Das ist so ein bisschen das Intro, was du vorhin auch gegeben hast, in Form von, warum passiert denn das jetzt nicht? Also ich nehme das ähnlich wahr. Natürlich werden die Einheiten prozentual größer, aber es ist noch lange nicht da, wo wir vielleicht vor 10 Jahren schon prognostiziert haben. Und das liegt einfach daran, jetzt ist die Zeit reif. Jetzt sind die Menschen dafür da. Wir haben den Fachkräftemangel, wir haben die Ausgangssituation und wir haben eine Lösung für junge Menschen in ihrem beruflichen Umfeld. Wir haben eine ganz, ganz tolle Chance bei uns in unserer Branche. Wir können hier wirklich Leute einen Sinn geben in ihrem täglichen Tun. Und dafür müssen wir nur die Rahmenbedingungen schaffen.
Und Geduld mitbringen, Nico. Ganz viel Geduld mitbringen.
Genau, ihr habt es gesagt, Geduld, genug Ressourcen und das richtige Umfeld. Auch individuell vielleicht, individueller, als es vielleicht früher mal war, auf die einzelnen Leute eingehen. Das wäre so ein bisschen meine Quintessenz, die ich mitnehmen würde. Aber bevor wir hier zum Abschluss kommen, habe ich noch ein paar Fragen vorbereitet, die ein bisschen fachlich sind und manchmal nicht so fachlich. Und ich dachte, wir probieren das einfach mal aus. Haben wir auch noch nicht gemacht in diesem Podcast. Aber wir probieren ja immer mal neue Sachen aus. Also warum nicht? Ich beginne den Satz und ihr bringt den bitte zu Ende. Wenn ich einen Tag lang unsichtbar wäre, würde ich als erstes?
Okay, also ich habe 2 Söhne und ich glaube, für jeder, der Kinder hat, weiß das. Man gibt die Kinder irgendwann der Gesellschaft, also Kindergarten, Schule. Ich würde gerne mal meine Söhne sehen, wenn ich nicht dabei bin. Also wenn die Eltern nicht dabei sind, was machen die, wie verhalten die sich und so weiter. Das klingt, glaube ich, nicht sehr spannend für andere, aber für mich wäre das tierisch spannend.
Also Nico würde gerne mal Mäuschen spielen. Und Diana, du?
Wir haben uns wirklich nicht vorher abgesprochen, aber mein erster Gedanke war, ich würde so gern meine Tochter mal in der Schule begleiten. Die ist jetzt gerade im Teenageralter und ich würde gern mal wissen, was nimmt sie denn von dem Mindset, was ich versuche ihr mitzugeben, dann wirklich ins reale Leben mit?
Das Schlimme ist, ich überlege gerade, ob wir Helikoptereltern jeweils sind.
Nein, wenn dann Rasenmäher.
Gut. Das Seltsamste, was ich je gegessen habe, war, Diana?
Ja, das Seltsamste war tatsächlich auch bei den Versicherungsfonds. Es waren mal Austern. Ich fand es einfach geschmacklich sehr, sehr seltsam. Ich weiß, andere Leute lieben es. Meine Liebe wird es nicht werden.
Ich will es kulinarisch nicht erklären müssen, aber es gibt, ich habe 15 Jahre in Nürnberg gelebt. Und da gibt es Schäufele. Das ist so die wichtigste Mahlzeit dort eigentlich. Und ich war auf einer Veranstaltung in Nürnberg und da gab es Schäufele to go. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein Brötchen, also wie so ein Burger-mäßig gemacht und da waren klein geträufelt das Fleisch und auch Kloß drin, also diese Knödel. Und das hat so toll geschmeckt, dass ich, also das war mein Lieblingsessen mal, also Schäufele, und danach habe ich nie wieder Schäufele gegessen. Das war wirklich das, also irgendwie, das hat es total versaut. Das war ungewöhnlich und das hätte man auch nicht machen sollen.
Gut, und wenn ich eine Superkraft wählen könnte, wäre es, weil?
Oh Gott, das ist super schwer.
Ja, ich sag mal so, ich fliege nicht gern, deswegen würde ich gerne fliegen können. Das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, aber das hat, glaube ich, was mit so Kontrollverlust zu tun. So, also ich bin auch ein schrecklicher Beifahrer. Also von der Seite, wenn ich, glaube ich, selber fliegen würde oder fliegen könnte, wäre das leichter. Und ja, ich glaube, ich würde fliegen, natürlich mit meiner Familie und dann, ja.
Ich glaube, ich würde gerne mal so durch die Zeit reisen können. Vor, zurück.
Ah, verdammt, ja, das würde ich auch gerne.
Du willst nur fliegen.
Okay, wir machen das nächste. Die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, war?
Die Hochzeit meiner Frau. Also die Entscheidung habe ich ja nicht ich alleine getroffen, aber dass meine Frau und ich jetzt verheiratet sind.
Dann hoffen wir, dass deine Frau diesen Podcast hört und sich freut.
Hoffe ich auch, aber eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nee, das war, ja.
Die beste Entscheidung war tatsächlich, nach 15 Jahren Versicherungsvertrieb diesen Job an den Nagel zu hängen und mal was ganz anderes zu machen und trotzdem der Branche treu zu bleiben. Ich bin sehr froh, bei den Versicherungsfonds zu sein. Mein Herz schlägt immer noch für den Versicherungsvertrieb und ich habe das Gefühl, man kann hier echt viel bewirken, weil man hier mit vielen Menschen, die gleiche Leidenschaft haben, sich austauschen kann und die Branche bewegen kann.
Genau, das tust du, ja.
Und wo wir jetzt schon gerade eher fachlich unterwegs sind, habe ich noch zwei fachliche Sätze, die ich anfange und ihr beenden könnt, bitte. Die größte Herausforderung in der Versicherungsbranche ist momentan
tatsächlich die Komplexität der vielen Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Demografischer Wandel.
Also ich will da jetzt nicht diese VUCA-Themen spielen. Es ist genau das, ich glaube, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir haben ja eingangs von diesem Podcast auch die Überschrift gehabt. Also eigentlich wissen wir ja wir glauben zu wissen, dass wir die Lösungen haben. Aber es ist einfach so komplex, so viele Dinge, die miteinander spielen. Das ist die große Herausforderung. Ich würde da kein einzelnes Thema isoliert herausziehen, weil die alle miteinander auch verwoben sind.
Das war ein langer beantworteter Satz, aber wir probieren es mal mit dem letzten Satz nochmal. Ich fange den an und ihr führt den zu Ende, also nacheinander. In den nächsten 10 Jahren wird sich die Versicherungsbranche verändern durch?
Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich durch das Thema künstliche Intelligenz und Einsatzmöglichkeiten.
Ich nehme das mal auf, also ich glaube auch die Rollen. Ob das allein durch KI getrieben ist, da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen, aber es sind die Rollen, die es in unserer Branche gibt, die sich einfach aufweichen und was ganz Neues, Fantastisches entstehen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, auch wenn das nicht die Frage war, aber ich glaube nicht, dass es so dieses typische Google, Amazon und Co. sein wird, sondern wie werden wir in Zukunft verstehen, den Kunden mit unseren Dienstleistungen bestmöglich zu bedienen. Ich glaube, dass da ein Mindset-Wandel stattfinden wird und das wird die große Veränderung sein.
Mit Nico Locker und Diana Ehrenberg habe ich über das Thema Vertrieb im Wandel gesprochen hier im Podcast Versicherung 360. Vielen lieben Dank an euch beide.
Bitteschön.
Gern geschehen, danke.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann mögen Sie vielleicht auch unsere anderen Folgen von unserem Podcast Versicherung 360. Unter dem Namen finden Sie uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Versicherung 360 ist ein Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Die Redaktion hatte Bärbel Büttner, Produktion Philipp Rothmann und Marc Valenta. Die Moderation hatte ich, Nadine Marquardt.